Anton Tschechowzow ist ein ukrainischer Politikwissenschaftler, der in Wien lebt. Bekannt ist er vor allem durch seine Veröffentlichungen über europäische Rechtsextreme und deren Verbindungen zu Russland. Seit 2020 ist er Direktor des Center of Democratic Integrity mit Sitz in Wien. Er lehrt als Gastprofessor am Department of International Relations der Central European University in Wien und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum für die Geschichte von Transformationen der Universität Wien. Nächsten Dienstag, am 24. Februar, jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum vierten Mal. Dieser Krieg und die Haltung der USA unter Präsident Donald Trump gegenüber der NATO und den europäischen Bündnispartnern machen eine Neueinschätzung der sicherheitspolitischen Lage in Europa notwendig. Im Vorfeld der 62. Münchner Sicherheitskonferenz, die von 13. bis 15. Februar abgehalten wurde, hat Cornelia Grotte den Politikwissenschaftler Anton Tschechowzow zu einem Interview eingeladen. Im Gespräch geht es um den Ukraine-Krieg, die Hilfe Europas für die Ukraine und die neue Sicherheitspolitik in Europa. Cornelia Grottes Fragen liest Monika Fischer.
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 versetzte der Europäischen Union einen Schock. Und ein weiteres unangenehmes Erwachen folgte. Die US-Sicherheitspolitik unter Präsident Donald Trump vollzog ab 2025 eine harte Wende hin zu America First. Das zwingt Europa zu mehr Eigenverantwortung, auch bei der Unterstützung der Ukraine. Auf die Frage, ob die Unterstützung der Ukraine seitens der Europäischen Union zu gering sei, antwortet Anton Tschechowzow.
Seit der Rückkehr Donald Trumps in das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr bezahlt Europa nun den Großteil der Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, auch jene aus den USA. Die Vereinigten Staaten leisten der Ukraine keine kostenlose Unterstützung mehr. Sie verkaufen Waffen ausschließlich an die NATO und an Europa. Verschiedene Institutionen übernehmen die Kosten für diese Waffen, damit sie an die Ukraine geliefert werden können. Europa stellt daher inzwischen die wichtigste Unterstützung für die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland bereit. Ohne Europa wäre die Ukraine sehr schnell am Ende. Trotz der Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil der Waffen, die im ukrainischen Krieg eingesetzt werden, auch in der Ukraine selbst produziert werden. Doch dennoch ist die Ukraine in diesem Fall auf ausländische Unterstützung angewiesen.
Mitte Februar haben Friedensverhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und Russland stattgefunden. Diese bewertet der Politikwissenschaftler skeptisch.
Als Russland im Februar 2022 die umfassende Invasion der Ukraine begann, tat es dies nicht, um Frieden mit der Ukraine zu schließen. Es begann diesen Krieg, um die Ukraine und den ukrainischen Nationalstaat zu zerstören. Wir sehen, was Russland in den ukrainischen Gebieten tut, die es derzeit besetzt. Es löscht die ukrainische nationale Identität aus diesen Regionen aus. Daher ist völlig klar, was die Ukraine erwartet, falls sie in ihrer Verteidigung scheitert. Die ukrainische Kultur würde aufhören zu existieren. Das unterscheidet sich sogar von dem, was die Sowjetunion einst in der Ukraine tat. Damals durfte die Ukraine zumindest als nationale Republik, die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, bestehen. Was Putin tut, ist das vollständige Auslöschen und Eliminieren aller Merkmale der ukrainischen Identität. In gewisser Weise ist es sogar schlimmer als zu Zeiten der Sowjetunion. Das ist das einzige Ziel, das Russland diplomatisch verfolgen könnte. Ansonsten dienen diese Verhandlungen lediglich der Ablenkung. Russland spielt auf Zeit und versucht darzustellen, dass die Ukraine diejenige sei, die kein Interesse an Frieden habe. Es handelt sich um eine Form psychologischer Kriegsführung seitens der Russischen Föderation. Doch echte Gespräche sind es nicht, denn Russland will keinen Frieden. Es will die Zerstörung der Ukraine, entweder durch militärische Mittel, durch den Krieg selbst oder durch diese sogenannten Verhandlungen.
Derzeit setzt Russland mit der gezielten Zerstörung der Energieinfrastruktur die Ukraine stark unter Druck. Im ganzen Land wurde der Energienotstand ausgerufen. Laut den Vereinten Nationen sind derzeit 10,8 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen. Danach gefragt, was die Risiken einer Niederlage der Ukraine wären, sagt Schichowzow.
Wenn die Ukraine scheitert, und ich glaube nicht, dass sie das wird, die Ukraine kann weiterhin Widerstand leisten, aber falls sie scheitert, würde das die politische und vor allem die sicherheitspolitische Lage auf dem gesamten europäischen Kontinent grundlegend verändern. Es würde die Sicherheitsarchitektur in Europa verändern und es würde politisch zur Fragmentierung der Europäischen Union beitragen. Wenn man die Ukraine aus dieser politischen Geografie herausnimmt, hätte die Europäische Union Russland direkt an ihren Grenzen. Und das könnte die geopolitische Ausrichtung einiger Länder verändern. Selbst ohne ein Scheitern der Ukraine sehen wir bereits, was in der Slowakei und in Ungarn geschieht. Das Erstarken des Autoritarismus. Wenn Russland in der Ukraine siegt, wird es unweigerlich dazu führen, dass sich die autokratischen Tendenzen in Europa weiter verstärken. Das ist unvermeidbar. Dies würde auch zu einem Anstieg der Korruption auf dem Kontinent führen. Vor allem aber entstünde eine enorme Sicherheitsbedrohung für die NATO und die Europäische Union. Es wäre also nicht nur die Ukraine, die unter dieser Entwicklung leiden würde, sondern der gesamte Kontinent.
Angesichts dieser Aussichten drängt sich die Frage auf, sollte Europa die Ukraine militärisch stärker unterstützen? Und sollte Europa energischer auf seinen Platz am Verhandlungstisch bei den sogenannten Friedensgesprächen pochen?
Europa liefert der Ukraine bereits eine große Menge an Waffen. Aus ukrainischer Sicht ist diese Menge nicht ausreichend, aber in Wahrheit ist sie nie ausreichend. Gleichzeitig muss Europa jedoch auch für seine eigene Sicherheit und Verteidigung sorgen. Es kann nicht einfach alles an die Ukraine abgeben und dadurch eine enorme Lücke in den eigenen Verteidigungs- und Sicherheitsstrukturen entstehen lassen. Europa versucht, am Verhandlungstisch präsent zu sein. Derzeit sind es jedoch die USA, die gewissermaßen die westliche Seite bei den Verhandlungen vertreten. Weder Russland noch die USA respektieren Europa tatsächlich, und das liegt teilweise an Europa selbst. Über viele Jahrzehnte hat Europa seine eigene Sicherheit vernachlässigt und sich ausschließlich auf die USA und deren Schutzschirm verlassen. Europa hat seine eigenen Verpflichtungen weitgehend ignoriert. Das jetzige Erwachen ist hart und dennoch sehen wir, dass nicht alle europäischen Länder wirklich in der neuen Realität angekommen sind. Eine Realität, in der die alte Ordnung zerfällt und eine Phase großer Unsicherheit zwischen der alten und der neuen Weltordnung entstanden ist. Die derzeitigen Fähigkeiten Europas reichen für eine umfassende Wiederaufrüstung nicht aus. Zwar gibt es wichtige und sinnvolle Schritte, insbesondere durch die Initiativen der Europäischen Kommission zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit, doch dieser Prozess braucht Zeit. Und nicht überall wird die Dringlichkeit gleichermaßen erkannt.
Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche ließen sich in der Vergangenheit immer wieder für Putins Propaganda einspannen. Welche Rolle spielt die russisch-orthodoxe Kirche im Krieg?
In Russia, the Russian Orthodox Church.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist keine unabhängige Institution. Sie ist Teil des Putin-Regimes und ich sehe nicht, wie die Kirche unabhängig vom russischen Regime, vom Putin-Regime handeln könnte. Es ist nicht so, dass sie instrumentalisiert wird, sie ist schlicht eines der Instrumente des Putin-Regimes. Sie ist nicht unabhängig, nicht autonom, trotz aller nominellen Unabhängigkeit, die die russisch-orthodoxe Kirche vielleicht besitzt. Sie ist einfach ein Aspekt dieses Regimes. Wenn man sich anschaut, wie die Kirche im Grunde an Rekrutierungsprozessen und Mobilisierungsprozessen teilnimmt, dann deckt sich die offizielle Position der russisch-orthodoxen Kirche vollständig mit der offiziellen Position des Kremls. Und wahrscheinlich ist, deckt sich sogar der falsche Ausdruck. Denn im Grunde ist es dasselbe, die russisch-orthodoxe Kirche ist einfach Teil des Regimes. Es hat Stimmen des Widerstands innerhalb der Kirche gegeben, Stimmen der Opposition gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber diese Stimmen wurden schlicht zum Schweigen gebracht. Priester, die solche antikriegsbezogenen Positionen äußerten, verloren ihr Ämter innerhalb der Kirche. Und das ist seit 2022 eine Tatsache. Priester wurden ihrer Würden enthoben, nur aufgrund ihrer antikriegerischen Haltung.
Of their regalia, because of their anti-war position.
Welchen Einfluss hat die russisch-orthodoxe Kirche auf die russische und die ukrainische Gesellschaft?
Was
die russische Gesellschaft betrifft, gibt es in Russland nur einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die religiös sind und zur russisch-orthodoxen Gemeinschaft gehören. Und für sie spielt natürlich die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Haltung zum Krieg eine Rolle. Sie würden der Linie der Kirche folgen und somit den russischen Krieg gegen die Ukraine unterstützen. Gleichzeitig kann man aber nicht sagen, dass dieser Anteil der russischen Bürger, die zu dieser Gemeinschaft gehören, sehr groß wäre. Russland ist kein wirklich religiöses Land. Es ist sehr säkular. Vielleicht sogar viel säkularer als manche europäischen Länder, insbesondere im Vergleich zum Katholizismus. Aber diesen Prozentsatz gibt es dennoch und für diese Menschen ist die Position der Kirche sehr wichtig. In der Ukraine existierte bis vor kurzem die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, die historisch sehr enge Verbindungen zur russisch-orthodoxen Kirche hatte. Doch aufgrund der Haltung der russisch-orthodoxen Kirche geriet ihre Schwesterorganisation in der Ukraine natürlich in Konflikt mit den ukrainischen Behörden. Die Behörden machten sehr deutlich, dass die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats eine Entscheidung treffen müsse, ob sie auf der Seite des Aggressors steht oder auf der Seite der Ukraine. Die ukrainischen Behörden ergriffen zudem Maßnahmen, um jene Institutionen der ukrainischen orthodoxen Kirche zu schließen, die weiterhin Kontakt zum Moskauer Patriarchat hatten. Das bedeutet jedoch nicht, dass ukrainische orthodoxe Christen nun keine religiöse Heimat mehr hätten. In der Ukraine gibt es mehrere orthodoxe Kirchen und diejenige mit den russischen Verbindungen war nur eine von mehreren.
There are several orthodox churches in Ukraine and the one with the Russian connections was just one of them.
In Ihrem jüngsten Meinungsbeitrag The Rise of Necropolitan Oligarchy haben Sie darüber gesprochen, wie der russische Politstratege Wladislaw Surkow offen zugab, dass demokratische Institutionen in Russland weitgehend zeremonieller Natur seien und wie sich dieser Politikstil unter Präsident Donald Trump auch in den Vereinigten Staaten ausgebreitet habe. Treten wir in eine neue Ära autoritärer Regime ein?
Wladislaw Surkow, auf den ich mich bezog, war früher ein sehr einflussreicher politischer Berater und Stratege, der für den Kreml arbeitete. Er gehörte zu jenen Personen, die das Putin-System, das Putin-Regime überhaupt erst geschaffen haben. Er war einer derjenigen, die strategische Ratschläge gaben, wie dieses System aufgebaut werden sollte. Doch nach 2011 wurde er innerhalb des russischen Systems stark an den Rand gedrängt. Gleichzeitig blieb er jedoch ein sehr aufmerksamer und scharfsinniger Beobachter der Entwicklungen in Russland. Und obwohl er Teil des Systems ist, ist er in seinen Schriften bemerkenswert offen. Sein Argument lautet, dass Russland in den 1990er Jahren, als es versuchte, Teil des Westens zu werden oder gute Beziehungen zum Westen aufzubauen, bestimmte demokratische Institutionen und Prozesse des Westens imitierte, um wie eine westliche Demokratie zu wirken. Doch seit Russland sich zunehmend vom Westen und von der Demokratie abgewandt hat, habe das Land, laut Surkow, keinen Grund mehr, irgendetwas vom Westen zu imitieren. Russland versucht nicht länger, Teil des Westens zu werden oder gute Beziehungen zum Westen aufzubauen. Es hat sich entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen. Zumindest entspricht das nahezu der offiziellen Linie des Kreml. Daher müsse Russland auch keine demokratischen Strukturen mehr vortäuschen. Ich habe den Begriff nekropolitische Oligarchie verwendet, um die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten zu beschreiben. Nekropolitik bedeutet hier, dass Politiker das Recht beanspruchen oder zu haben glauben, darüber zu entscheiden, wer leben darf und wer sterben soll. Diese Entscheidung über Leben und Tod, darüber, wer als lebenswert gilt und wer nicht, wird in der akademischen Diskussion als Nekropolitik bezeichnet. Wir sehen in den USA den Aufstieg der Big-Tech-Oligarchen, Menschen wie Elon Musk, Peter Thiel oder Alex Karp, die Demokratie ablehnen und teilweise sogar grundlegende Menschenrechte in Frage stellen. Darunter das elementarste aller Rechte, das Recht auf Leben. Und wir sehen, wie diese Oligarchen die Politik in den Vereinigten Staaten beeinflussen und versuchen, ihr eigenes nekropolitisches Programm durchzusetzen.
They are, you know, trying to implement their own necropolitical program.
Europa hat zuletzt versucht, seinen Platz am Verhandlungstisch bei den Friedensgesprächen wieder zu erlangen. Hat die Europäische Union Fehler gemacht und wird deshalb von Partnern wie den USA nicht ernst genommen? Wenn ja, welche Fehler wären das?
In Europa haben wir ein Problem mit der politischen Klasse, mit den politischen Eliten, die keine wirkliche Vision davon haben, wie Europa mittel- oder langfristig aussehen sollte. Das Problem mit den politischen Eliten besteht darin, dass viele sich leider nur dafür interessieren, ihre Amtszeit zu beenden und sich anschließend einen bequemen Posten in irgendeinem Beirat oder Vorstand einer Branche oder eines Unternehmens zu sichern. Sie denken nicht über ihre eigene Amtszeit hinaus. Teilweise deshalb bewegt sich Europa so langsam vorwärts. Es bewegt sich zwar vorwärts, ich würde nicht behaupten, dass Europa stillsteht und nichts tut, aber es ist einfach nicht genug, um Europas relevanten Platz in der kommenden Weltordnung zu sichern, in der es als geopolitischer Akteur auftreten müsste und nicht als Marionette eines ausländischen Machtzentrums, sei es Russland, China oder die Vereinigten Staaten, zu enden. Wenn Europa seinen Lebensstil bewahren will, wenn die europäischen Nationen ihre Lebensweise und ihre demokratischen Rechte erhalten wollen, reicht es nicht aus, dies einzeln zu tun. Europa muss geeint sein. Das ist der einzige Weg, wie Europa im neuen Jahrhundert geopolitisch relevant bleiben kann. Andernfalls bleibt es nur eine Ansammlung kleiner und mittelgroßer Staaten, die von globalen Akteuren wie China oder den Vereinigten Staaten vereinnahmt würden. Europa hat keine andere Wahl, als geeint zu sein, um relevant zu bleiben.
Global foreign players, again, like China, like the United States. Europe has no other choice than to be united, to be relevant.
US-Außenminister Marco Rubio hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 13. bis zum 15. Februar stattgefunden hat, versöhnlichere Töne angeschlagen als J.D. Vance im Vorjahr. Nach der Sicherheitskonferenz reiste Rubio nach Ungarn, um dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban vor den Parlamentswahlen den Rücken zu stärken. Was kann Europa angesichts der Unzuverlässigkeit seines stärksten Partners, den USA, tun, um nicht in diesen Strudel autoritärer Tendenzen hineingezogen zu werden?
Ich bin der Ansicht, dass Europa in der aktuellen Situation und wahrscheinlich auch langfristig verstehen muss, dass es in gewisser Weise allein dasteht. Zwar hat Europa Verbündete, etwa in Kanada oder vermutlich auch in Australien, doch im Wesentlichen ist es heute vielleicht sogar das einzige verbliebene Machtzentrum, das die Demokratie weiterhin unterstützt. Damit Europa diese Werte bewahren und schützen kann, gibt es keinen anderen Weg, als sich zu föderalisieren, also aus einer Konföderation kleiner und mittelgroßer Staaten eine Föderation zu formen, die über eine eigene, unabhängige Stimme in der Welt verfügt und wesentlich enger in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Finanzen und digitaler Infrastruktur zusammenarbeitet. Nur die Föderalisierung Europas kann sicherstellen, dass es im künftigen Weltordnungssystem eine bedeutende Rolle spielt.
Ensure that it plays a role in the coming world order.
Die Lage in der Ukraine sei schwierig. Dennoch geht Schechowzow davon aus, dass die Ukraine ein weiteres Jahr im Krieg gegen Russland durchhalten könne.
Die Ukraine verfügt weiterhin über Ressourcen, um die Verteidigung des Landes fortzusetzen. Natürlich wird es mit jedem Jahr schwieriger, doch die Ukrainer haben keine andere Wahl, als die Ukraine weiter zu verteidigen, denn andernfalls erwartet sie ein physisches, kulturelles und politisches Ende. Die Russen besetzen nicht einfach nur das Gebiet, sie zerstören es. Sie zerstören Kultur, sie zerstören die nationale Identität. Gleichzeitig kann man hoffen, dass Europa die Ukraine weiterhin unterstützt. Ohne diese Unterstützung würde die Ukraine leicht von Russland besetzt werden. Es ist dieses gemeinsame Bemühen, die ukrainische Widerstandskraft und die Unterstützung Europas, das entscheidend dafür ist, dass die Ukraine sich weiterhin verteidigen kann. Ich glaube nicht, dass sich diese Situation ändern wird. Ich hoffe, dass Europa die Ukraine weiter unterstützt. Doch natürlich gibt es auch Grenzen für die ukrainische Belastbarkeit. Aber wenn wir vom nächsten Jahr sprechen, ich bin sicher, dass die Ukraine auch im kommenden Jahr noch standhalten wird.
I'm sure that Ukraine will still stand next year.